Sag mal, kennst du die Marke deines Lattenrostes? Ich auch nicht. Damit, worüber wir uns noch nie Gedanken gemacht haben, verdient mein heutiger Gast sein Geld, weil sein Großvater in den 50er Jahren den Lattenrost erfand. Heute befindet sich das Familienunternehmen Lattoflex in der dritten Generation und CEO Boris Thomas hat es nicht nur gelernt, um die 200 Mitarbeiter zu führen, sondern vor allem sich selbst zu führen. Und da Boris gerne Gespräche führt, die in die Tiefe und nicht nur in die Breite gehen, freue ich mich, dass du uns zuhörst. Denn ich glaube, das ist uns für heute gelungen. Zum Beispiel sprechen wir darüber, warum du eine gute Führungskraft sein kannst, obwohl du kein guter Teamplayer bist. Wie Boris zu der Einschätzung kommt, dass es keine richtigen Entscheidungen gibt. Und was er gelernt hat, als er das erste Mal einen Mitarbeiter kündigen musste.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Schick mich in einen Raum von übellaunigen Menschen und wir werden lachend rauskommen. So, das ist das, was ich kann. Sich bewusst zu machen, es gibt keine richtigen Entscheidungen. Die Idee einer richtigen und einer falschen Entscheidung ist ein gedanklicher Fake. Ich glaube, dahinter liegt nur eine einzige Angst. Das ist die Angst, nicht geliebt zu werden.
Und noch ein Aspekt in eigener Sache. Ich freue mich immer tierisch über das zahlreiche Feedback zu der Qualität und den Gästen meines Podcasts, was mich auf den unterschiedlichsten Kanälen erreicht. Und ich habe mir überlegt, dieses Feedback hier wertzuschätzen. Zum Beispiel schreibt Andreas Fischer in seiner Rezension bei iTunes: Über die Empfehlung eines Freundes bin ich auf den Podcast gestoßen und bin sehr begeistert. Unterschiedliche und spannende Persönlichkeiten, die im lockeren, dabei zielgerichteten Gespräch mit Aaron viel Branchenwissen, ihren eigenen Werdegang und persönliche Lebensweisheiten teilen. Hier lohnt sich das Hören total. Ich bin gespannt auf mehr. Lieber Andreas, ich danke dir für deine warmen Worte. Aber ich freue mich auch über die nicht öffentlichen Nachrichten, die mich erreichen. Zum Beispiel über das Lob von Olivia.Schepp, welches mich über Instagram erreicht hat. Ich habe mich gefreut. Danke dafür. Und wenn ihr, also Olivia und Andreas, wenn ihr mögt, dann meldet euch gerne bei mir. Denn ich würde euch als Dankeschön gerne eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und mit voller Aufmerksamkeit finden wir jetzt gemeinsam heraus, wie der CEO Boris Thomas so tickt. Boris, danke, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Ja, gerne.
Ich weiß das zu schätzen. Ich würde das Gespräch gerne mit einem Steckbrief beginnen.
Gerne.
Damit wir ganz sportlich einsteigen. Dein Name?
Boris Thomas.
Dein Alter?
54.
Deine Heimat?
Bremervürde in Niedersachsen.
Deine Geschwister?
Ich habe einen Bruder und eine Schwester, Pirka und Gonna.
Dein Vorbild?
Oh, das ist natürlich jetzt eine interessante Frage. Ich hätte jetzt fast spontan gesagt, sowas wie Nelson Mandela, aber ich habe so viele Vorbilder, also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Vorbilder in meinem Leben, die ich hatte. Wenn ich einen wählen sollte, der mir sehr nah war, war es ganz klar mein Großvater.
Dein Großvater dann inwiefern?
Nun, er hat unser Unternehmen gegründet. Er ist durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen, durch die Kriegszeit. Aufrecht, war immer für die Menschen da, hat in seinem ganzen Leben, ich glaube bis als 90-Jähriger, habe ich immer gedacht, er ist eigentlich immer 16 geblieben, so in seiner Neugierde für das Leben. So, also er ist, ich vergesse nie, da war er fast 90 schon, kam er irgendwann an meinen Schreibtisch und sagte, so Boris, erzähl mir mal, wie das mit diesem Internet geht. So, weißt du, da bin ich,
krass,
wow, ne? ja, ist cool.
Aufrecht durch die Kriegszeit gegangen, hast du gesagt, finde ich ein sehr schönes.
Ja, weil er war politisch auf einer anderen Seite wie damals. Er war in der sozialistischen Arbeiterjugend, hat sich mit der HJ Straßenschlachten geleistet, kam ins Gefängnis kurzfristig, deswegen, weil er mit Kommunisten Geschäfte gemacht hat und so. Ja.
Und wir jammern über langsames WLAN.
Eben. So ist es.
Angenommen, du sitzt in einer Hotelbar. Wir sitzen ja gerade sogar hier in einem Hotel. Angenommen, wir gehen ein paar Meter nach links. Was würdest du trinken?
Im Zweifelsfall Cola. Ich bin da relativ schlecht. Ich kann mit Alkohol nicht so gut. Also Alkohol ist nicht so meins, schmeckt mir einfach nicht, muss ich sagen. Keinerlei religiösen oder sonstigen Überzeugungsgründe. Ich finde Alkohol immer, also dann am besten alkoholfreien Cocktail, der würde ich auch noch nehmen. So ein Ipanema oder sowas.
Ich habe das bei Bier. Bier habe ich, also natürlich früher in der Schulzeit war das dann immer cool. Und ich habe immer festgestellt, mir schmeckt das nicht.
Nee, mir auch nicht. Bier kannst du mich mit jagen. Ich finde den Geschmack bitter. Also es klingt ein bisschen sonderbar. Ich kann auch für keine Begründung sagen, außer kann ich trinken, muss ich aber nicht. Schmeckt mir einfach nicht. Ist kein Erlebnis für mich.
Was ich trinken würde, wäre dann wahrscheinlich ein Riesling. Dann würde ich mich zu dir setzen. Und angenommen, wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Also meine liebsten Gespräche wären immer an so einer Hotelbar Gespräche, die eher tief als breit sind. Will sagen, also was mich interessiert ist, was Menschen antreibt, wie diese Welt funktioniert, wie Menschen funktionieren, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wohin wir uns entwickeln, welchen Sinn dieses Ganze hat. Und ich glaube, solange wie ich denken kann, 13, 12 Jahre, keine Ahnung, treibt mich immer diese Frage an, was passiert hier eigentlich? Also was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Was tun wir hier? Warum tun wir? Was machen Menschen hier eigentlich? Und Gespräche über dieses Thema finde ich aufregender wie alles andere.
Und das hat mit 12, 13 angefangen,
weißt du? Ja, da habe ich so meine ersten Bücher gedacht, es muss doch irgendwo Antworten geben darauf, was dieser Kram soll. So, das sind meine ersten Erinnerungen, die ich so an diese Frage habe, ja.
Hast du eine Antwort für dich gefunden?
Ja und nein. Ich glaube, es gibt Antworten auf vielen Ebenen, ja. Ich glaube, inzwischen, es gibt hinter allem einen Sinn. Ich glaube, dass wir akzeptieren müssen. Und je älter ich werde, desto mehr akzeptiere ich, dass ich eigentlich nichts weiß. Und ich glaube, in diesem Nichtwissen liegt eine ganz, ganz tiefe Wahrheit verborgen. Am Ende sind wir in einem großen Spiel dabei. Wir leisten unseren Beitrag, indem wir das geben, was wir geben können und geben sollten, wofür wir gekommen sind, das zu geben. Und alles andere obliegt nicht unserer freien Entscheidung.
Glaubst du an so Schicksal oder bist du gläubig?
Ich bin tiefgläubig. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube nicht, dass es sowas wie Schicksal gibt. Ich glaube auch nicht an Karma. Ich glaube, Karma ist eine Quatschidee, die sich Menschen ausgedacht haben, um sich selbst irgendwie in Schuld und ich weiß nicht was in Sack und Asche rumlaufen zu lassen. Schuld ist eine Karma ist eine Quatschidee, die nur uns Menschen knechtet. Ich bin tiefgläubig. Ich glaube, es gibt etwas, was sich vielleicht so Oneness nennt, wo man sagen kann, es gibt so eine Energie, es gibt ein gesamtes Bewusstseinsfeld, in dem wir alle zu Hause sind. In dem Maße bin ich tief religiös und gläubig. Ich habe mein Problem mit Religionen und mit Konzepten über Religion. Also weil ich glaube, wenn wir Menschen anfangen, darüber Konzepte zu machen, verlieren wir den Faden. So, dann verlieren wir den Kern. Aber ansonsten ja, also würde ich mich schon als sehr, sehr gläubig bezeichnen, wenn wir die Konzepte wie Karma, Schicksal und ähnliche anderen Dinge weglassen, dann ja.
Auch auf die Gefahr hin, das wird schon viel zu tief gehen, aber wir sitzen in der Bar und du hast gesagt, du willst tiefgründige Gespräche führen. Ist dann das Leben nach dem Tod, Stichwort Himmel und Hölle, ist das ein Konzept, was von Menschen gemacht ist?
Ja, wobei ich immer sagen würde, das Leben nach dem Tod ist noch ein anderer Aspekt als Himmel und Hölle. Ich glaube, dass Himmel und Hölle, ja, ist ein Konzept, was in meiner Welt von Gott, in meiner Welt von Welt, existiert das Thema Schuld und Hölle nicht, weil das ist ein Konzept, mit dem wir selber uns quälen tagtäglich, mit dem wir uns klein machen, mit dem wir nicht mehr in der Lage sind, liebevoll auf die Wahrheit und auf andere Menschen zu schauen. Das ist wie so ein Filter in unserem Kopf. Von daher würde ich das mal weglassen. Ansonsten, ja, klar. Also wir müssen halt immer aufpassen. Ich glaube, dass wir Menschen die Unbegreiflichkeit dessen, unserer Existenz, wenn wir sie versuchen, in Worte zu kleiden, landen wir sehr schnell bei Konzepten. Und wir machen Religionen daraus. Und wir machen Rituale daraus und Kulte daraus und ich weiß nicht was. Und haben komische Ideen, die am Ende aber dann nicht mehr dazu führen, wofür sie eigentlich da waren, nämlich den Menschen dabei zu helfen, aus ihrem Leiden erlöst zu werden. So wie Buddha das vor 2500 Jahren mal unter dem Bodhi-Baum gesagt hat. Mein Ziel ist hier, die Leute aus dem Leiden rauszuholen. Und wenn du dir heute Tony Robbins oder wen auch annimmst und fragst, warum tust du, was du tust, sagen sie alle, ich will, dass dieses Leiden aufhört. So, und ich glaube eben, wenn wir zu sehr in Konzepte gehen, verrennen wir uns. Weil unser Hirn ist zu klein dafür.
Ja, ich merke schon, wir würden so einen Abend an der Bar, wenn wir gut füllen können. Ich würde dich aber dann auch irgendwann fragen, Boris, Mensch, du scheinst ja ein richtig tiefgründiger Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
Gut, beruflich rein hier und jetzt im Irdischen bin ich seit Jahr und Tag, seit über 25 Jahren Geschäftsführer, Gesellschafter von der Firma Latoflex. Wir produzieren, das hat mein Großvater und mein Vater, dem da sehr viel zu verdanken ist, haben in den 50er Jahren den ersten Lattenrost der Welt gebaut. In Bremervörde. Das war so die Idee, ein Bett gegen Rückenschmerzen zu bauen. Und haben das gegen alle Widerstände zum Standard durchgesetzt, so. Also wir sind sozusagen die Mutter aller Lattenroste. Und ich bin dort glücklich, an einer Position zu sein. Das heißt, ich bin Chef dort von Latoflex. Ich bestimme die Geschicke von Latoflex. Ich bin dort Gesellschafter, bin Geschäftsführer und habe ein wirklich fantastisches Team, wo wir eben diese Idee von Latoflex weltweit vermarkten. Und das ist jetzt nicht sehr spirituell, aber für mich ist es eine der spirituellsten Aufgaben, die ich habe, nämlich ein Team führen zu dürfen und zu führen.
Ist der Lattenrost ein cooles Produkt?
Aus der Sicht der Menschen garantiert nicht. Das ist so wie Spackschrauben. Das ist auch nicht besonders aufregend. So, auf der anderen Seite ist unser Anspruch immer, wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Bett und wir verbringen es leider Gottes fast bewusstlos, jetzt mal in Anführungszeichen, also einem Zustand des Schlafens mehr oder weniger in diesem Bett. Für uns ist es ein Beitrag damit, Menschen schmerzfrei schlafen zu lassen, weil wir eben wissen, wenn Menschen nachts scheiße schlafen, um es mal ganz deutlich zu sagen, wird es morgens mit der Weltveränderung nichts. Also unser Beitrag, diese Welt zu einem besseren Platz zu machen, ist, jeden einzelnen Menschen in der Einzigartigkeit, die ein Mensch ausmacht, zu nehmen und ihm dabei zu helfen, auch nachts mit seinem einzigartigen Körper, und jede Wirbelsäule ist anders, jeder Körper ist anders, die Größe ist anders, das Gewicht ist anders, wirklich ihn tief und schmerzfrei schlafen zu lassen. So, das ist unser Beitrag.
Obwohl ich, also, wenn du sagst, ich mache hier Latoflex und mein Großvater hat den Lattenrost erfunden, das ruft doch positive Assoziationen hervor im Sinne von, jeder kennt es, jeder weiß direkt, was es ist. Jeder hat schon mal irgendwie einen Lattenrost gekauft, verkauft und so weiter und so fort. Schläft jede Nacht darauf. Und es ist doch, ich finde, so trocken und so staubig wie jetzt dieses Schraubenbeispiel, was du genannt hast, ist es gar nicht.
Nee, natürlich nicht. Also ich sag mal so, das ist aber, ich glaube, man muss hier wirklich unterscheiden. Also um mal eine Zahl zu nennen, wir haben mal eine Studie gemacht, 72% aller Deutschen wissen nicht, worauf sie schlafen, weder die Marke noch den Typ der Matratze, geschweige denn von dem, was unter der Matratze passiert. Insofern muss ich schon akzeptieren, es gibt ein, weil wir kaufen alle 10 bis 12 Jahre ein neues Bett. Insofern muss ich schon akzeptieren, dass die Mehrheit der Menschen das eher wie so eine Selbstverständlichkeit annehmen, obwohl es keinen Konsumartikel gibt, dass sie so häufig und so intensiv nutzen wie das Bett. Also in der Zeit, wo sie ein neues Bett kaufen, haben sie schon 3 Autos gekauft. Von Zahnbürsten oder Mars-Schokoriegeln mal ganz zu schweigen. So. Für uns ist es ein sehr aufregendes Produkt, keine Frage, aber wir sind auch Insider. Von außen betrachtet muss ich eben akzeptieren, dass da ein ganz großer Teil in Deutschland rumläuft, denn ich lege mich abends ins Bett und passt schon.
Absolut. Also die Marke meines Lattenrostes, keine Ahnung. Die Marke meiner Matratze, absolut keine Ahnung.
Willkommen in dem 72er-Club, ja.
Das ist doch eine spannende unternehmerische Herausforderung. Man könnte doch theoretisch so die Spinnerei, oder man könnte doch theoretisch so weit gehen zu sagen, wir wollen hier das Tempo-Taschentuch fürs Schlafen werden, oder?
Klar, ist aber auch ist keine ganz leichte Herausforderung, weil was dir natürlich einfacher ist, ich habe ein Problem-Resonanzfeld in meinem Mind, das ich aktivieren kann bei Menschen, so wie so ein Resonanzfeld. Und das ist beim Bett manchmal ein sehr langer Weg. So, weil man muss ja sagen, solange du gut schläfst und alles gut ist, kommst du ja nicht auf die Idee, dich mit dem Bett zu beschäftigen. Das wird ja, also der klassische Käufer ist so eher weiblich, zum Beispiel bei Latoflex jetzt, ist Mitte 40, Ende 40 und stellt plötzlich fest, ich habe hier so Hals-Nacken-Probleme, ich schwitze in der Nacht, ich sag mal, da kommt das Klimakterium bei Frauen dazu. Also es gibt so plötzlich eine Problemwahrnehmung. Und in dem Moment fängt dann die Person an und sagt, ich glaube, ich muss mich mal mit dem Bett beschäftigen. Einem 20-Jährigen klarzumachen, er möge doch jetzt bitte mal 3.000 Euro in die Hand nehmen und sich ein anständiges Bett kaufen, wo der auf einer Hängematte und einer Isomatte noch fantastisch schläft, ist soziologischer Unfug. Das ist so wie Lebensversicherungen an 18-Jährige verkaufen. Ist sinnvoll, sollte dann aber eher die Oma die Zielgruppe sein, die es dann für den Enkel macht. So, ne?
Von der Idee her. Obwohl ich, da geht natürlich die Beraterdenke in mir los, obwohl ich gerade da es sehr interessant finde, dass du gesagt hast, wir wollen, und ich weiß es ja nicht genau, aber wir wollen dich schmerzfrei machen. Wenn du mich so ansprichst, ich möchte, dass du schmerzfrei, damit kriegst du mich nicht, weil ich habe keine Schmerzen.
Nee, eben, genau.
So, aber wenn du mir die Story erzählst, die du auch erzählst, dass du sagen, hey, ich will dir helfen, dass du am nächsten, dass du morgens aufstehst und die Welt verändern kannst, damit würdest du mich bekommen, auch mit in meinem Alter.
Genau, deswegen bauen wir im Moment auch diese Story so ein bisschen mit ein, weil ich glaube einfach, also wir haben im Moment jetzt gerade neu, bauen wir Lebenslinien auf. Wir haben früher immer dieses Segment gehabt des schmerzfreien Schlafens, das beginnt mit 45 und endet mit 65, so. Da sind wir Könige in dem Segment. Was wir im Moment bauen, sind Lebenslinien. Wir beginnen jetzt auch mit Lattoflex Babybetten, mit Jugendbetten. Und da kann ich natürlich keine Schmerzstory nehmen, weil, also da ist eine Wirbelsäule noch so elastisch, da sind die Bandscheiben okay, keine Ahnung. Mit unter 30 machst du noch genug Sport, da sind die Muskulatur ist noch da. Aber auch dort gibt es ja ein Bedürfnis, ich sag mal so, erholt, präsent, morgens aufzustehen und zu sagen, pass auf, ich will diese Welt zu einem besseren Platz machen und wir von Lattoflex unterstützen dich dabei.
Ja, also viel Erfolg dabei, die Story etwas schmerzfreier zu machen.
Ja, es ist eine schmerzfreiere Story, das stimmt.
Lass uns so ein paar Rahmendaten mal zusammenfassen, damit die Zuhörer auch ein konkretes Bild von deinem Unternehmen bekommen. Ihr seid ein Familienunternehmen in der dritten Generation. Jetzt habe ich über Familienunternehmen promoviert und ich weiß, dass die meisten Familienunternehmen spätestens die dritte Generation nicht überleben. Darauf kommen wir aber gleich noch. Ihr seid circa 200 Mitarbeiter, ist das richtig? Ja. Standorte, wie viele Standorte habt ihr?
Also unsere Hauptproduktion ist Bremervörde, mitten zwischen Hamburg und Bremen gelegen in der Mitte. Wir haben noch eine Niederlassung in Seattle, den USA. Dort sind wir speziell im Rehabilitationsbereich unterwegs. Die machen den ganzen Bereich in den USA für uns, was ich meine, das therapeutische Liegen angeht, also für Altersheime, Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter. Wir haben dann weltweit relativ viele Lizenzpartner. Die größten ist die Firma Recticel in Belgien. Die machen Frankreich, Niederlande und Belgien zusammen. Wir haben die Firma Picolin in Spanien. Das ist ein Lizenzpartner von uns, die also sozusagen mit unseren Schutzrechten dort vor Ort sind. Und wir haben jetzt inzwischen unser zweitgrößtes Lizenzgebiet ist China. Dort haben wir einen Lizenzpartner, die inzwischen fast 70 Lattoflex-Geschäfte mit uns in China betreiben. So, das ist so, wie wir aufgestellt sind.
Also ein klassischer Hidden Champion.
Wenn man so will, ja, wir besetzen einfach eine Nische. Das ist immer in fast allen Märkten so rund 8-10% des Marktes bedienen wir. 90% bedienen wir nicht. Das ist eher dann der Discount-Bereich oder die preiswerteren Segmente. Klar, wir haben eher den Kunden, der sagt, das will ich jetzt haben.
Wo fangen denn so die Preise an?
Also im Moment starten wir im Matratzenbereich bei rund 700 Euro VK, also Verkaufswert. Und die Unterfederung nochmal dasselbe. Ich sag mal, so ein Paket Lattoflex kostet 1.400 Euro. Da geht's los.
Für Matratze und Lattenrost.
Genau, als Einleger kommt natürlich das Bett noch oben drauf. Also wir haben jetzt auch eine eigene Bettlinie gelauncht. Die liegt so bei 2.700 Euro, startet die etwa. Dann kommt als komplettes Paket mit Polster und allem, was dazugehört. So mit Kopfteil und so.
Okay. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, die meisten Familienunternehmen überleben die dritte Generation. Ich glaube, es sind 4% oder sowas. Mhm. Ich bin nicht mehr ganz in meinen Daten drin. mit Hinblick auf eure Überlebensfähigkeit, wer führt das Unternehmen?
Wir haben, das ist eine sehr spannende Frage im Moment. Wir haben vor 3 Jahren, also in der Vergangenheit gab es eine klare Teilung. Ich habe Lattoflex komplett alleine geführt. Mein Bruder hat die Firma Thomas Hilfen komplett alleine geführt. Meine Schwester war am Unternehmen nicht direkt beteiligt. Das gab eine uralte Regelung. Die haben wir vor 3 Jahren über den Haufen geschmissen und haben eine Holding gegründet, um eben gerade für die nächsten Generationen, die dann noch kommen mögen, wie viel es immer auch sein mögen, weiß man ja nie bei Familienunternehmen, eine absichernde Struktur aufzubauen. Und im Rahmen dieser Holding ist jetzt meine Schwester mit in die Firma reingekommen und wir haben die Dinge ziemlich eng zusammengezurrt. Also im Moment haben wir zwar noch weiterhin unsere Aufgabenteilungen, aber rein besitztechnisch sozusagen haben wir jetzt 3 Gesellschafter. Das sind meine beiden Geschwister und das bin ich seit 3 Jahren.
Und wer führt das Unternehmen?
Im Moment führen wir unsere einzelnen Unternehmen weiterhin einzeln. Das heißt, ich mache weiter Lattoflex, mein Bruder macht weiterhin Thomas Hilfen. Es gibt jetzt aber natürlich schon die Überlegung, wie geht's eigentlich in Zukunft weiter? Haben wir externe Geschäftsführer für die einzelnen Geschäftsbereiche? Auf der Gesellschafterebene sind wir alle 3 gleichberechtigt.
Okay. Ich frage so penetrant nach, ja, entschuldige, weil das hat bei
das ist ja die spannenden Fragen.
Genau, dabei. Das hat in den Interviews bei der Forschung immer die schönsten Antworten gegeben. Wer führt eigentlich ihr Unternehmen? Mhm. So diese Selbstverständlichkeit, und da kamen immer tolle Geschichten.
Glaube ich.
Weil das Flugzeug kann auch nur einer fliegen.
Mhm. Ist so.
Und deswegen hake ich da immer gerne einfach, wer ist jetzt wirklich?
Ist auch für Familien, gerade wenn dann eben mehrere Interessenten aus der Erbengemeinschaft sind, die führen wollen, sicherlich immer die spannendste Herausforderung. Ja, wir haben uns da auch begleiten lassen durch die Intis, die ja so in dem Familienunternehmerbereich da ganz viel machen. Und die haben immer gesagt, 90% Psychologie, 10% Verträge. Und da ist ganz viel Wahres dran. Das stimmt.
Genau. Ja, weil auch im Piloten-Cockpit, klar, da sitzt noch ein Co-Pilot, aber wer hat wirklich am Ende des Tages die Verantwortung? Und da gibt es dann einen. Du bist, deine Bezeichnung ist ja CEO.
Ja.
Wenn ich das richtig gelesen habe.
Geschäftsführer, genau.
Was macht denn eigentlich ein CEO?
Was ich mache, kann ich höchstens sagen. Was er sonst macht, weiß ich nicht. Aber also was ich mache, ist relativ simpel. Ich versuche eigentlich seit 25 Jahren, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich glaube, dass die Hauptaufgabe von der Heeresspitze immer ist, erstmal bei sich selber anzufangen. Meine Hauptaufgabe ist weiter am Unternehmen tätig zu sein. Ich versuche so wenig wie möglich, natürlich ist es manchmal notwendig, aber so wenig wie möglich im Tagesgeschäft akut dabei zu sein. Klar weiß ich, was läuft, aber ich versuche mein Team immer so aufzustellen. Ich war jetzt zum Beispiel, um mal so ein Beispiel zu nennen, ich war jetzt im Juni, war ich mit meinem Sohn auf einer Trekking-Tour in Mustang, oben bis zur chinesischen Grenze hoch. Das war echt gigantisch. Da war ich aber fast 3 Wochen offline. Wir hatten damals eine relativ anstrengende Zeit. Das war wenige Wochen vor einem riesigen Kundenevent, den wir im September jetzt hatten. Und eigentlich eine Zeit, wo man sagen müsste, bist du bescheuert, 3 Wochen lang immer nur zwischendurch mal irgendwie so sporadisch mal so, vielleicht mit ein bisschen Edge-Netz, aber mehr auch nicht oder so, mal online zu sein. Und es hat trotzdem grandios funktioniert. Also bin ich meinem Team auch sehr, sehr dankbar für. Die sind wirklich wie so ein Rückgrat, funktionieren die dort und arbeiten dort. Und meine Idee als CEO ist immer, also mein Deal mit dem Unternehmen ist relativ simpel. Ich erschaffe die Zukunft. Also Strategie, langfristige Vision. Was passiert in 2 Jahren? Was passiert in 5 Jahren? Ist mein Job, das ins Unternehmen zu tragen, Entscheidungen zu fällen. Ich glaube zutiefst daran, wir haben einen klaren Entscheidungsmangel in der Führung, weil immer weniger Leute Bock auf Entscheidungen haben. Ich bin derjenige, der dann entscheidet. Und da kenne ich auch keinen Pardon. Da wird auch nicht lange gefackelt. Und das ist so meine Hauptaufgabe. So wie ich mich im Moment sehe, ist es wirklich dieses Unternehmen wie so ein Uhrwerk am Laufen zu halten, zu gucken, hier ein bisschen Öl, da ein bisschen gucken, wo steuern wir hin, was macht die Zukunft, dort neue Türen aufzustoßen, die Strategien festzulegen und zu entscheiden, wenn Nebel aufkommt. Sonst entscheiden die Leute selber. Aber wenn, es gibt ja immer diese klassischen Entscheidungen, wo man denkt, rechts oder links, was jetzt, so alle beiden Wege sehen gut aus, können das Vorteil, das denn, irgendwann kommst du mit deinen Listen nicht mehr weiter und mit Excel-Tabellen, dann muss irgendeiner sagen, gut, dann entscheiden wir jetzt, wir machen es jetzt so, Punkt.
Jetzt hast du ganz viele Tätigkeiten und auch Themen aufgegriffen, die deine Stellenbeschreibung ausmachen. Was von dem kannst du denn, worin bist du richtig gut?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also ich kann dir sagen, worin ich richtig schlecht bin. Also richtig
die
schlecht.
Die Frage kommt noch.
Okay, alles klar. Dann fangen wir vielleicht so rum an. Also worin ich richtig gut bin, ist sicherlich mit Menschen gemeinsam etwas zu tun, Teams wirklich brennen zu lassen für ein Ziel, eine starke Vision an Menschen zu übermitteln und sie mitzunehmen und das Feuer in ihnen zu entfachen, zu sagen, das ist ein lohnenswertes Ziel, auf das wir hier zusteuern. Menschen zu inspirieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Inspiration heißt ja, jemanden zu berühren in seinem Spirit, in seinem Geist. Das sind definitiv meine Stärken. Also so, schick mich in einen Raum von übellaunigen Menschen und wir werden lachend rauskommen. So, das ist das, was ich kann. Also der Rest ist ziemlich klicklig, glaube ich, bei mir. Aber das kann ich wenigstens. Also darauf kann ich mich immer berufen, wenn alles schief geht, dass ich dann eine Chance habe, mich mit jemandem hinzusetzen und mit einem Team hinzusetzen und sie wirklich mitzunehmen.
War das schon immer so? Also war der 6-jährige Boris auch schon so ein Brandstifter im positiven Sinne?
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, dass ich eigentlich, und das widerspricht sich vielleicht ein bisschen, super schüchtern bin. Also wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit oder so, ich bin eher introvertiert. Ich bin nicht, also zum Beispiel, wenn du mich quälen wolltest, würdest du sagen, hier draußen im Hotel gibt's jetzt gleich eine ganz tolle Networking-Party, wo jeder mit jedem quatscht. Da würde ich sofort sagen, ich bin raus. Ich gehe eine Runde im Block. Wenn ihr fertig seid, sagt Bescheid. Ich bin ganz schlecht. Ich bin mit solchen Dingen wirklich, wirklich ganz schlecht, weil ich habe, mir fehlt da auch die Gabe zu, auf Menschen so zuzugehen und mit denen zu reden oder so. Ich brauche da entweder meine Bühne, das ist mein Sicherheitsraum so. Ich brauche da mein Feld. Ich bin eher, auch wenn ich zurückdenke, ich war immer introvertiert. Also meine Mutter hatte immer chronisch Sorge, ich würde irgendwie sozial abgehängt, weil ich nie richtig so große Freundesgruppen hatte oder so. Ich kannte immer 2, 3 Leute und das waren die dann, Punkt. Aber was ich immer konnte, war immer so Menschen das Gefühl zu geben, es ist gut, wenn ich da bin und wenn ich führe. So, das war immer so. Das passierte von alleine. Das ist mir vielleicht später bewusst geworden, aber, oder eben so Vorträge halten. Also, das konnte ich immer. Das war immer cool. Also, so, ich hatte das immer total aufregend, auch früher schon in der Schule Vorträge zu halten. Fand ich immer klasse.
Hast du versucht, diese andere Seite, die extrovertierte Seite, dir anzutrainieren?
Nee. Habe ich mal drüber nachgedacht. Habe gesagt, Mama, wäre ich gern ein anderer, was natürlich Quatsch ist oder so. Man ist so, wie man ist. Ich finde es total mühsam. Also je älter ich werde, desto mühsamer fällt es mir, lange über meine Schwächen nachzudenken. Und da habe ich echt zahlreich. Ich habe zahlreiche Schwächen. Ich glaube, dass wir auch in den Unternehmen mit Mitarbeitern zu viel rumlaborieren an Schwächen, die Menschen scheinbar irgendwie haben. Meine Erfahrung ist fast negativ dabei. Was viel mehr funktioniert, sich 2 Fragen zu stellen. Was ist die Stärke dieser Person und wo, an welcher Position im Team kann sie diese Stärke am besten zur Geltung bringen und das zu würdigen und wertzuschätzen? Und ich habe erlebt, dass Menschen, die in ihrem Verhalten, ich sag mal, von anderen Mitarbeitern angegriffen worden sind, weil sie sagen, das geht gar nicht, das ist ein Arsch, wie kann der nur und immer in Meetings stört er und so weiter. Wenn man sich fragt, was ist seine Stärke und sein Beitrag in diesem Team und wo kann er diese Stärke optimal zur Entfaltung bringen? Statt permanent zu sagen, ich setze jemanden auf eine Position und zu sagen, der hat jetzt die und die Macken und die muss ich jetzt ausbügeln, damit er die Position ausfüllen kann, mal umgekehrt denken. Von daher, nee, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin da auch müde mit. Also ich bekenne mich dazu, ich bin in ganz, ganz vielen Dingen richtig, richtig schlecht. So, ich kann zum Beispiel nicht singen, ich habe jetzt aber auch keine Lust, einen Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich denke, oh, vielleicht kann ich mit ganz viel Training, ich glaube, dass man mit Training ganz viel erreichen kann, aber es ist sehr mühsam, ne? Muss man ja echt sagen. Und dann habe ich lieber Spaß und mache, keine Ahnung, ein Speaker-Coaching mit, weil ich weiß, das kann ich eh schon gut. Und wenn ich da noch ein bisschen was draufsetze, ist das immer gut so. Also ich bin da eher mit meinen Stärken unterwegs und nehme meine Schwächen so, wie sie sind.
Was würden denn deine Geschwister als deine größte Schwäche bezeichnen?
Teamfähigkeit. Ich bin echt ein ganz schlechter Teamplayer. Also Abstimmungen, Regeln, also so sich an Regeln halten, nur so bin ich grottig. Also wirklich, ich reiß mich dann immer manchmal zusammen, aber ich bin ganz schlecht mit Strukturen, also ich bin da der Nando, ich bin ja auch hier auch bei dem Sven Jansky in der Rule Breaker Society Mitglied und so, schon und nicht ohne Grund heißt das Ding Rule Breaker Society, Regelbrechergesellschaft. Und ich glaube, meine Geschwister würden mir manchmal ganz gerne echt auf den Kopf hauen, weil ich schon wieder irgendwie Regeln gebrochen habe oder nicht Dinge abgestimmt habe oder Strukturen nicht beachtet habe oder so. Das fällt mir echt schwer, gebe ich ehrlich zu, weil ich bin da auch eher so instinktgetrieben. So, ich bin da so eher der klassische Unternehmer, der sagt, oh, finde ich cool, das machen wir jetzt. So.
Das finde ich hochspannend. Darüber würde ich am liebsten natürlich erstmal 10 Minuten nachdenken. Die Zeit haben wir nicht, weil du eben auch gesagt hast, Teams führen ist, das ist dein Ding, Teams zu inspirieren, ja. Menschen zu inspirieren. Letztendlich als CEO bist du Führungskraft. Mhm. Und gleichzeitig zu sagen, ich bin ein richtig schlechter Teamplayer.
Ja.
Es ist auf den ersten Blick ist das ja ein krasser Widerspruch.
Mhm. Kann ich verstehen.
Weil wie kannst du jetzt von deinen Menschen, die du führst, verlangen, dass sie sich an die Regeln halten oder an den Rahmenbedingungen orientieren, die du als Führungskraft setzt, wenn du es selbst nicht machst? Weil der tolle Spruch, der ja, wo viel Wahrheit drinsteckt, der Fisch stinkt immer vom Kopf.
Klar. Also ich verstehe, was du meinst. Ich würde das gerne anders darstellen. Also ich liebe Regeln insofern, weil ich glaube, dass sie notwendig sind, um ein Team zum Arbeiten zu bringen. Es gibt grundlegende Werte, es gibt grundlegende Dinge, wie man Dinge macht, wie wir miteinander umgehen und die haben wir bei uns auch im Unternehmen. Und die würde ich auch nicht leichtfertig brechen. Was mir schwer fällt, ist so dieses klassische Teamwork. Vielleicht muss man das so ein bisschen präzisieren. Also weißt du, es gibt ja rein in der Motivationsforschung gibt's halt Menschen, wenn man denen eine Aufgabe stellt, suchen die sich erstmal 3-4 Leute, mit denen sie es gemeinsam diskutieren können, gemeinsam, zum Beispiel Gruppenarbeit, um mal sowas zu sagen. So früher in der Schule Gruppenarbeit, habe ich gekotzt. Also das war echt etwas, wo ich dachte, ging überhaupt nicht. Am liebsten hatte ich gesagt, gib mir eine Aufgabe, gib mir eine Woche Zeit und ich präsentiere euch eine Lösung. So, ich hatte nie ein Problem damit, am Gegenteil. Also meine Lieblingsarbeitszeit, vielleicht das auch nochmal so als ein Beispiel, ist eigentlich immer so ab Mitternacht oder so, weil da ist die Erde ruhig, da ruft mich keiner an, da kommen auch keine nervigen E-Mails rein und ich kann alleine für mich selbst mir gucken, wo ist mein Ding, wie löse ich das Ganze. Und in dem Maß bin ich, glaube ich, echt schlecht in Teams so. Also weil ich bin eben so, ich bin auch, also ich sag mal, wenn in einem Seminar oder einem Workshop das Thema zum Gruppenarbeitsthema kommt, dann bin ich der Erste, der denkt, oh, gibt's hier bald Mittag oder ich kann das nicht. Also wäre ich wahnsinnig. Das ist so wie Gruppenreise, weißt du? Ich kann alleine durchs Himalaya laufen, habe ich kein Problem mit. Aber mit einer Bustour gemeinsam nach Bad Salzuflen würde ich sterben auf der Hinfahrt. Nicht wegen der Heizdecken, die da verkauft werden, sondern diese Atmosphäre in einem Bus zu sitzen, wo es gemeinsame Abfahrt, Startzeiten, alle zusammen. Ich bin da nicht so der gesellige Typ, sage ich ganz ehrlich. Ist auch nicht so. Und ich kann das inzwischen, wie soll ich sagen, ich kann sowas machen, weiß aber deutlich, es kostet mich Anstrengung. Es ist sowas wie einmal tief durchatmen, jede Busfahrt geht zu Ende. So, wenn ich wählen könnte, würde ich immer in meinen Wagen steigen und hinter dem Bus herfahren. So, weil da kann ich den Radiosender hören, den ich gerne höre, kann ich mir meine Gedanken machen und muss nicht noch mit irgendeinem Nachbarn quatschen, der meint, er müsste jetzt mit mir reden. So, weißt du? Nicht, dass ich nicht gerne mit Menschen rede, aber so von der Idee her. Deswegen glaube ich, meine Motivationsstrategie ist schon, ich bin da schon eher der, nicht der einsame Wolf. Ich habe viele, viele Freunde und ganz coole Kontakte und ich kenne auch Gott und die Welt, aber das ist was anderes, wie ich bin nicht so der Gesellschaftstyp oder der Teamtyp oder der sagt, ich nehme mal 3 meiner besten Mitarbeiter und ziehe mich zurück und man diskutiert das endlos. Kann ich auch so, aber das fällt mir sehr schwer.
Lass es mich ein wenig anders formulieren und da wird, glaube ich, das Paradoxe auch darin sichtbar. Du bist schlecht in Teams, aber du bist gut für Teams.
Ja, genau. Das hast du gut formuliert. Ich glaube, gut auf den Punkt gebracht. Ich bin, ja, das stimmt. Das ist also absolut richtig. Und ich glaube allerdings auch, dieses Paradoxe ist für mich immer auch ein Zeichen aller, also ich habe ganz viele Biografien gelesen in meinem Leben, weil ich liebe Biografien von Menschen. Ich glaube, dass alle Unternehmer, die wirklich Unternehmer waren und nicht angestellte Manager, das ist noch eine andere Liga, aber wirklich Unternehmer, die Dinge zum Einsturz gebracht haben, die Dinge verändert haben oder so, immer so ein bisschen Paradoxien in sich tragen, so von beiden was. Also so auch so ein Steve Jobs ist total introvertiert gewesen oder so. Das war keiner, der jetzt irgendwie Chaka Chaka irgendwo reinkam und die Party gerockt hat oder so. Und das bin ich auch nicht. Und klar, das klingt auf den ersten Blick verrückt. Ich bin eigentlich eher schüchtern und introvertiert. Auf der anderen Seite weiß ich eben, gib mir eine Bühne, so wie jetzt vorgestern in Bielefeld bei den 12 Minutes und ich rock das dann schon. Mhm. Aber beides finde ich jetzt okay. Ich habe auch mit beiden gelernt zu leben.
Lass uns, also ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer, und da schließe ich mich mit ein natürlich, jeder kennt das. Mhm. Jeder hat so eine Eigenschaft, jeder hat eine Erfahrung gesammelt, wo er gemerkt hat, so bin ich, das mag ich, da fühle ich mich wohl, aber ich passe damit nicht rein. Gibt es in meinem Leben zahlreich. Mhm. Und mich hat es viele Jahre, und ich glaube, das ist jetzt ja auch nichts Ungewöhnliches, gebraucht, um zu diesem passenderweise anders sein zu stehen. Mhm. Was würdest du einem Zuhörer raten, der jetzt zuhört und sich denkt, ja stimmt, irgendwie, ich würde mich auch lieber in mein Auto setzen und hinter dem Bus herfahren, weil dieses Bild lässt sich übertragen auf viele andere berufliche Situationen und auch private Situationen. Was würdest du einem Menschen raten, der damit noch ja kämpft, mit sich ringt und irgendwie versucht, doch irgendwie so zu sein, wie er sein soll, aber eigentlich will er doch so sein, wie er ist?
Das ist eine ziemlich, ziemlich spannende Frage. Wahrscheinlich eine der Kernfragen von Menschentwicklung an sich, weil am Ende geht es bei jedem Coaching-Prozess eigentlich um diese Frage, sich daran zu erinnern, was will ich denn eigentlich wirklich? Warum bin ich wirklich hier? Meine Erfahrung ist relativ simpel. Es gibt viele Ebenen, auf der man das lösen kann, so, und anschauen kann. Ich glaube, dahinter liegt nur eine einzige Angst. Und das ist die Angst, nicht geliebt zu werden. So, und ich glaube, dass diese Angst fast für fast alle Ängste, die wir kennen, verantwortlich ist. Die ist sehr, sehr tief. Darüber liegen dann verschiedene Schichten. Das bauen wir dann immer uns so zurecht. Aber wenn man das so sozusagen tief taucht in die Angst, kommt man auf eine untere Ebene. Und das ist diese Befürchtung, die Leute lieben mich dann nicht mehr. Sie mögen mich dann nicht mehr. Meine Eltern mögen mich nicht mehr. Meine Arbeitskollegen, wir werden abgelehnt. Was meine Erfahrung ist, du kannst wahrscheinlich diese Angst nie mit einem Schalter richtig deaktivieren. Ich glaube, dass selbst große Leute auf den Bühnen wie ein Tony Robbins oder so immer noch diese Angst auch in sich tragen. Wir werden nie angstfrei sein von dieser Angst. Was ich aber erkennen durfte, war, dass jede Form von Coaching-Prozess und Entwicklungsprozess immer darum geht, das Unbewusste bewusst zu machen, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und ich glaube, es kann viel tun, wenn man an irgendeiner Stelle in seinem Leben sich mal ehrlich dazu bekennt und sagt, es sind nicht die anderen, die schuld sind. Es sind nicht die anderen irgendwie blöd oder die müssten, wenn meine Eltern anders wären, wenn mein Partner anders wäre, wenn mein Chef anders wäre, dann wäre mein Leben ewige Glückseligkeit und ich könnte endlich das Leben leben, was ich immer leben wollte. Das ist die größte Lüge, die wir uns erzählen. Deswegen glaube ich auch nicht an solche Fantasiemärchen wie, wenn wir erstmal so ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, fangen wir alle an, unsere Potenziale zu entfalten. Das ist Bullshit. Das stimmt nicht. Es sind nicht die anderen, es ist nicht die Gesellschaft, es ist nicht das Geld. Es ist einzig und allein die Angst von jedem Einzelnen von uns. Wir stoßen auf Ablehnung und wir werden nicht mehr geliebt. Wir wollen geliebt werden als Menschen. Das ist eine Ursehnsucht, die wir in uns tragen. Ich habe festgestellt, wenn man sie bewusst wahrnimmt und ehrlich dazu steht und sagt, ja, das stimmt, wenn ich das jetzt tue, würden meine Eltern mich scheiße finden. Wenn ich das jetzt tue, finden meine Kollegen mich doof. Nehmen das Beispiel von dem Bus. Wenn ich jetzt mit dem Auto alleine hinterherfahre, werden alle Leute da oben sagen, was für ein arrogantes Arschloch ist das, dass der da hinterherfährt mit dem Bus. Es hilft schon mal viel, sich das bewusst zu machen, dass nicht die doof sind, die im Bus sitzen. Es ist mein Problem, wie ich auf die Situation gucke. Es ist mein Problem, es ist meine Angst, es ist meine Furcht. Und ich glaube, viel ist getan, wenn wir Menschen offen dafür sind, uns das bewusst zu machen, dass wir es sind, die uns selbst im Weg rumstehen.
Ich habe mal gelernt, dass wir unsere Ängste nicht bekämpfen sollten, sondern anerkennen sollten, also sich unseren Ängsten zu stellen und sie nicht zu bekämpfen, weil sonst wären sie stärker.
Absolut.
Und da habe ich einmal den schönen Spruch gehört, der Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch.
Ja, ist so.
Finde ich sehr passend an der Stelle.
Ja, komplett, ist wahr.
Was mit Ängsten ja auch zu tun hat, ist das Thema Fehler machen. Und jetzt bist du ja jemand, der sehr proaktiv Fehler, ich will nicht gut heißt, aber du stellst dich schon hin und sagst, Fehler machen gehört dazu jetzt. Ne? Mhm. Ganz blöd in meinen Worten. Was war denn dein größter Fehler?
Also wenn ich über alles gucke, über die letzten 30 Jahre meiner beruflichen Laufbahn, ist mein größter Fehler immer wieder gewesen, an bestimmten Stellen mir nicht selbst vertraut zu haben und nicht selbst, sage ich jetzt mal so, meinen Instinkten gefolgt zu haben. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber so, ich habe immer wieder festgestellt, wenn richtig was schiefgegangen ist und ich habe mich umgedreht und habe mir im Nachhinein ehrlich die Frage gestellt, sag mal Boris, warst du dir von Anfang an sicher, dass das funktionieren wird? Hast du nicht ein komisches Gefühl schon am Anfang gehabt? Und da war immer ein Moment, mitten in einem Projekt oder was immer man vorhatte, wo man am Anfang dachte, uiuiui, wenn das mal hier, das ist, fühlt sich aber gerade komisch an. Und dann gehe ich drüber weg, weil ich denke, ah, Quatsch, das passt schon, wir haben uns das, die Excel-Tabellen, und dann kommt man so in den Kopf rein oder so. Und Tony Robbins sagt ja immer so schön, if you're in your head, you're dead. Wenn du in deinem Kopf bist, bist du tot. Und mein größter Fehler ist definitiv, an bestimmten Situationen in meinen Kopf gegangen zu sein, mir die Welt zurechtgebogen zu haben, irgendwie, wie soll ich sagen, mir das schön geredet zu haben, was das am Ende immer noch schlimmer machte, als an irgendeiner Stelle zu sagen, hey, mein Instinkt sagt mir, hier müssen wir was machen, hier müssen wir eingreifen, hier müssen wir eine Richtungsänderung machen, was auch immer. Und ich habe es jetzt bis in die Gegenwart immer wieder, dass ich das Gefühl habe, ich muss einfach mehr und mehr lernen. Das ist so, wenn es um den Fehler geht, auch diesem Gefühl Rechnung zu tragen und auch manchmal nicht zu versuchen, es zu verdrängen, hier läuft irgendwas schief.
Welche Rolle spielt das Fehlermachen in deinem Unternehmen? Weil du hast bei einem Vortrag, ich glaube, das war auch bei 12 Minutes Me in Hamburg hier, schöne Grüße an Oliver Rössling übrigens, ja. der auch schon im Podcast aufgetreten ist, der uns das Machen beigebracht hat. Das war, glaube ich, Folge 10 oder 11 oder 13, irgendwo da bei den jüngeren Zweistelligen. Du hast gesagt, Fehler bestimmen die Kultur eines Unternehmens, will ich ergänzen. Was meinst du damit?
Wobei, ich würde es korrigierenderweise so ausdrücken, der Umgang mit Fehlern bestimmt die Kultur. Das ist wahrscheinlich präziser. Ich glaube, dass das kulturprägende Moment in jedem Team, das gilt für Fußballteams, wie für Kindergarten, wie für Schule, wie für Unternehmen, ist immer die Art und Weise, wie wir durch Krisen gehen. Das war mein Handy. Weil ich glaube, der Punkt ist, wir haben gute Zeiten und da gibt es Kickertische, da gibt es, ich sag mal, Weihnachtsfeiern, da gibt es Geschenke, alles gut. Unsere Eltern, wenn wir uns zurückerinnern, als wir Kinder waren, sind mit uns in Heidepark Soltau gefahren, haben unterm Weihnachtsbaum ganz viele Geschenke ausgelegt. Das, was aber prägt das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, genauso wie in einem Team, in einem Unternehmen, das ist, wie unsere Eltern damit umgegangen sind, wenn wir sitzen bleiben. Weil unser Gehirn, und das kann man auch sehr gut gehirnpsychologisch erklären, unser Gehirn ist auf Überleben getrimmt. Wir wollen überleben. Unser gesamtes System versucht zu überleben. Und deswegen ist die Frage nach der Krise und dem Umgang der Krise, speziell was die anderen machen, von denen ich vielleicht sogar abhängig bin in einer Krise, ist essentiell lebenswichtig für uns. Das ist eine ganz Schlüsselfrage. Und das kannst du nicht durch Kickertische und irgendwelche Kletterparks ausgleichen. Ich glaube, wenn du in guten Zeiten klettern gehst, Vertrauen lernen, alles nett. Das macht dir auch Spaß. So, bringt dir aber nichts ganz viel. Weil wenn du am nächsten Morgen in eine Krise gerätst, ist die Vertrauensfrage, wie gehen wir damit jetzt um? Wird hier jemand geköpft? Suchen wir erstmal Schuldige? Gibt's ein Riesentheater? Wie sind die emotionellen Situationen? Nochmal zurück auf die Kindheit. Du kommst nach Hause, hast eine 6 geschrieben und damit ist klar, du bleibst sitzen. Was deine Eltern in diesem Moment tun, sagen, machen, entscheidet mehr über die Kultur in dieser Familie als alles andere. So, deswegen habe ich mich jahrelang, fast jahrzehntelang damit beschäftigt, was ist eigentlich Krise? Warum macht sie uns so wahnsinnig? Was hält uns von Dingen ab, von denen wir wissen, dass sie gut sind, nur weil wir Angst vor der Niederlage haben, vor dem Rückschlag haben? Was ist dieser Punkt? Und wir dürfen, glaube ich, auch akzeptieren, dass egal wie gut wir planen, egal wie viele kluge Bücher wir über Marketing und ich weiß nicht was gelesen haben, wir werden die Krise nicht verhindern. Das ist so wie mit Game of Thrones, Winter is coming. Früher oder später ist der Winter da. Und das wird in jedem Unternehmen so sein. Guck dir die Gaffer-Unternehmen an, Google, Apple, Facebook, was auch immer, Amazon. Auch sie werden ihre Krisen wieder erleben. Das ist total sicher. So, du weißt zwar nie wann, du kannst es aber auch nicht verhindern. Also es wird immer so sein. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut und dann an irgendeinem Punkt sagt, gut, wenn ich es eh nicht verhindern kann, dann versuche ich wenigstens vernünftig mit umzugehen. Und wenn es dann auch so wichtig ist für die Kultur meines Unternehmens, dann ist es doch gut, wenn ich als Führungskraft mich darauf vorbereite. Nur leider werden wir in der Ausbildung von Führungskräften über alles vorbereitet, aber ein Kündigungsgespräch zu führen, lernt keiner von uns an der Uni. Das ist Fakt. So, und das ist, und dabei ist es der wichtigste Punkt.
Auf das Kündigungsgespräch kommen wir definitiv noch zu sprechen. Mhm. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Ich würde gerne noch einen Moment an der Stelle verweilen. Gibt es eine Situation, an die du dich erinnerst, wo ihr unternehmerisch in eine Krise gekommen seid und du danach sagen konntest, Mensch Boris, jetzt bist du mal richtig gut mit der Krise umgegangen.
Naja, ich glaube, so ein bisschen Selbstzweifel hat jeder und denkt dann immer, hätte es im Nachhinein auch mal ein bisschen anders formulieren können oder so. Nee, natürlich. Also wir haben einige solcher Situationen gehabt. Wir haben in den letzten Jahren 2, 3 richtige, mächtige Marketing-Flops hingelegt, haben richtig Geld versenkt. Also wir reden hier 100.000 Euro plus X. Es hat nicht funktioniert. Wir haben zum Beispiel mal so einen Online-Rückenkurs in den letzten Jahren aufgebaut, weil wir dachten, Mensch, machen wir Online-Marketing, Leute mit Rückenschmerzen, machen wir so einen Online-Rückenkurs. Ding hat nicht funktioniert. So hat einfach nicht funktioniert. Wir haben alles probiert, wir haben alles ausprobiert, wir haben die besten Spezialisten, aber das Ding funktioniert einfach nicht. So, da haben wir richtig Geld versenkt. Und da weiß ich einfach, die Entscheidung war an einem Punkt zu sagen, wir beenden das jetzt hier. Ruhig, klar. Weil du kannst der Wahrheit nicht ausweichen. Und das Zweite, was mir so einfällt, ist so aus der aktuellen Vergangenheit, wir haben 10 Jahre lang eigene Geschäfte betrieben, wir haben eigene Bettengeschäfte betrieben an 3 Standorten in Deutschland. Und man muss einfach feststellen, das passte irgendwie nie so richtig bei uns rein. Das war immer wie so ein Fremdkörper so, weil wir sind schon der klassische Hersteller, der Entwickler, wir entwickeln Patente. Jetzt Einzelhandel in Speyer vor Ort zu machen, hat uns echt fehlte, ging nicht. Wir haben eigene Leute abgestellt. Es kam irgendwie nie so richtig in Wallung. Die waren ganz okay, aber es machte einfach keinen Spaß. Und auch da bin ich ich war im Skiurlaub und bin jetzt im Frühjahr wiedergekommen und habe mich mit meinem Verkaufsleiter, dem Dieter Toss, zusammengesetzt und gesagt, Dieter, mal eben eine Frage. Wenn wir hier und heute nochmal die Entscheidung fällen würden, wie vor 10 Jahren, wir würden solche eigenen Geschäfte übernehmen und führen, wie lautet unsere Antwort? Er sagt, wir würden das nicht machen. Ich sage, okay, dann lass uns das jetzt beenden. Und wir haben innerhalb von 4 Wochen das Thema beendet. Und es ist wirklich sauber auseinandergegangen. Ja, es war nicht schön für die Mitarbeiter vor Ort. Das ist jetzt keine tolle Nachricht. Es macht nicht Spaß, so ein Projekt dann zu beerdigen, wo so viel Herzblut auch von Mitarbeitern reingegangen ist. Auch das muss man wertschätzen und honorieren. Aber man muss auch allen Leuten immer klar machen, das bedeutet jetzt nicht, wir haben komplett versagt. Es bedeutet einfach nur, wir haben was probiert und haben festgestellt, nee, so richtig ist das nicht. Lass uns das mal sein lassen. Es war jetzt ein riesen Misserfolg, aber es ist so, wo man sagen kann, ja, so ist es dann. Und da muss ich sagen, glaube ich, bin ich ganz froh und dankbar, dass es uns gelungen ist, bei diesen Prozessen auch die Emotionen sehr klar zu halten und sehr fokussiert zu halten und sagen, ja, es ist jetzt so. Wir schätzen das wert, dass hier ganz viele Mitarbeiter über viele Jahre ihr Herzblut reingesteckt haben. Und das habe ich denen auch gesagt. Und trotzdem ist es jetzt Zeit für den nächsten Schritt und der bedeutet, wir schließen jetzt diese Läden.
Also führt der Weg aus einer Krise an einer klaren Entscheidung nicht vorbei?
Unbedingt. Also ich glaube, je klarer du bist, desto leichter kommst du durch. Das, was Krisen, vergleichen wir mal das Beispiel, das ist ja relativ vergleichbar in der Psychologie, Beziehungskrisen. Die Mehrheit der Beziehungen stehen seit Jahren in so einem Kuddelmuddel von irgendwie auch nicht ganz doll, aber auch nicht ganz schlecht und weiß auch nicht. Man traut sich nicht offen mit dem Partner zu reden für die Wahrheit. Oh, was denkt denn der andere über mich, wenn ich dem jetzt sage nach 20 Jahren, du Schatz, das macht mir keinen Spaß mehr mit dir. So, da müssen wir Entscheidungen her. Und wenn es die Entscheidung ist, wir ändern mal irgendwas. Verstehst du, das ist ja auch eine Entscheidung. Oder wir ändern Muster, wir machen Musterbruch. Wir gehen jetzt mal getrennt in Urlaub. Oder ich habe jetzt auf der Beziehungsebene. Was auch immer. Aber eins ist sicher, es muss an irgendeinem Punkt muss Klarheit kommen, weil Krise ist schon an sich ein unklarer Zustand, weil wir sagen, es funktioniert nicht, was passiert hier und so, haben wir gerade in unserer Branche, Frequenzmangel im Einzelhandel, was passiert jetzt hier, kommen die Kunden nie wieder zu uns in den Handel, kaufen die jetzt alle online, das ist genug Unklarheit. Was du dann brauchst, ist brutale Klarheit. Selbst wenn du dir nicht 100%ig sicher sein kannst, musst du das Ding klarstellen. Das ist so.
Und das lässt sich ja auch auf das Private übertragen.
Ja.
Also wenn ich in einer persönlichen Krise stecke, kann ich mich fragen, alles klar, welche Entscheidung habe ich jetzt noch nicht getroffen, die eigentlich auf der Hand liegt?
Genau. Oder es muss ja nicht unbedingt sein, zum Beispiel nehmen wir nochmal das Beispiel Beziehung, was du sagst, muss ja nicht sein, ich trenne mich jetzt oder trenne mich nicht. Es kann ja auch sein, ich entscheide einfach mal und sage, pass mal auf, ich spreche jetzt mal offen mit meinem Partner. Das kann ja auch eine Entscheidung sein. Oder ich habe den Mut zu sagen, du pass mal auf, wenn ich ganz ehrlich bin, wir verbringen ja jedes Wochenende zusammen. Ich habe echt Sehnsucht danach, ein komplettes Wochenende alleine zu verbringen. Ist ja auch eine Entscheidung. Aber irgendwas muss passieren. Die Alternative ist endlose Qual und jetzt die Krise wird immer länger. Also wir hätten jetzt, um das mal bei den Einzelhandelsgeschäften zu sehen, wir könnten jetzt bei den Einzelhandelsgeschäften hergehen und sagen, lass mal gucken über den Sommer und vielleicht mal 1 zu und 2 nicht oder so. Das wäre eine endlose Qual geworden. So und so war klar, nein, wir trennen uns. Das ist ein Geschäftsfeld, was wir nicht weiter betreiben wollen. Punkt. Ob das richtig oder falsch ist, ich stehe dazu. Es kann auch die falscheste Entscheidung des Universums gewesen sein. Vielleicht wäre daraus ein Wunderprojekt geworden in den nächsten Jahren. Ich weiß es nicht, aber du musst an irgendeiner Stelle musst du entscheiden.
Ja, vielleicht werdet ihr euch in 10 Jahren wieder hinsetzen und sagen, wenn wir jetzt die Entscheidung heute treffen müssten, dann würden wir es anders machen. Aber das ist ja dann auch in Ordnung. Das ist ja Teil des Spiels.
Das ist Teil des Games. Und vielleicht nochmal so ein wichtiger Hinweis auch für die Zuhörer hier. Was uns echt entlastet in Krisenzeiten ist, sich bewusst zu machen, es gibt keine richtigen Entscheidungen. die Idee einer richtigen oder einer falschen Entscheidung ist ein gedanklicher Fake, weil wir müssten dafür ja ein Paralleluniversum haben, wo wir die eine wie die andere Entscheidung mal durchlaufen lassen und dann musst du dich schon fragen in diesem Paralleluniversen nach 10, 20 oder 30 Jahren, wann vergleichst du die beiden Universen? So, du weißt ja nie, was das für Folgen hat, du weißt nicht, wofür es gut ist, du weißt nicht, was passiert. Theoretisch drehen wir uns manchmal um und sagen, ach, hätte ich doch lieber den anderen Job genommen, ach, hätte ich doch lieber die andere Frau geheiratet, ach, hätte ich doch lieber... Wir wissen es nicht, was dann passiert wäre. So, das ist eine reine Illusion. Wir können das Bestmögliche dafür tun, für uns die sauberste Entscheidung zu fällen. Ob sie richtig ist, im Sinne von besser, wobei man immer noch definieren müsste, was besser eigentlich ist. Und wenn man sich davon mal befreit, dann kann man auch leichter entscheiden. Weil man dann weiß, ja, kommt wie kommt, ne? Das ist so, mach's einfach mal. Fang mal an. Aber immer noch besser, als stillzustehen.
Du hast es eben schon selbst angesprochen, im Kontext der Fehler, irgendwann ist es ja dann auch, wenn wir jetzt in so eine Führungssituation gehen und der Mitarbeiter macht einen Fehler nach dem anderen, irgendwann reicht's dann und dann führt der Weg an einer Kündigung nicht vorbei.
Mhm. Wobei ich das immer nicht auf Basis von Fehlern sehen würde, also aber das ist, also ja genau. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man jemanden
irgendwann
trennen muss, wie auch immer.
Absolut, genau. Ja, genau. Ja. Kannst du dich daran erinnern, wie du die allererste Kündigung ausgesprochen hast?
Ja, es war horrormäßig. Ich habe nächtelang nicht geschlafen. Es fand grauenvoll. Ich fand es schlimm. Weil man natürlich immer, da sind wir bei dem Punkt, man will ja geliebt werden, ne? Und man weiß natürlich ehrlich, mit einer Kündigung machst du dich nicht beliebt. Das ist nicht gerade ein Punkt, wo jemand sagt, ey, danke, super. Auch da sind wir dabei. Ich habe Leute erlebt, die haben schlimme Kündigungen erlebt, unerwartete Kündigungen, mit denen sie nie gerechnet haben, die dann aber 10 Jahre später sagen, das Beste, was mir passiert ist, weil ich wäre sonst ewig in der Klitsche geblieben und habe jetzt hier den Job, den ich immer haben wollte und konnte das Leben meiner Träume leben. Danke, dass ihr mich gekündigt habt. Auch sowas gibt es. Aber in dem Moment ist es gruselig. Es ist wirklich gruselig. Und das war für mich allerdings auch ein Anlass. Und ich habe da gestammelt und gestottert. Und das war wirklich ganz fürchterlich, muss ich sagen. Ich habe mich dann über Jahre da sehr mit beschäftigt. Habe natürlich auch selber mich gefragt, was stresst dich da eigentlich? Was ist das Problem? Und ich glaube, was man nicht tun darf, und das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann in der Situation, ist, sich zu dissoziieren. Also so wirklich so zu tun, als wenn man schaltet auf so einen Robotermodus. Schönen guten Tag, Herr Müller. Ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind hiermit entlassen. Auf Wiedersehen, hier unterschreiben Sie. Also das kann man zwar tun, um sich selber zu schützen, hilft aber in der Situation auch nicht richtig weiter. So, was ich glaube ist, was man tun muss, ist mit einer sehr großen Klarheit, Ehrlichkeit und Offenheit spiegeln, was hier gerade passiert. Und da würde ich auch nicht lange rumeiern. Also nur mal so, ein ganz mega Tipp ist für mich immer gewesen, in all den, ich sag's mal, unangenehmen Gesprächen, ja, das sind ja nicht immer nur Kündigungen, es können auch andere Dinge sein, Versetzungen oder ich weiß nicht was. So ist, sag's gleich am Anfang. Also was ich erlebt habe, sind Führungskräfte, die sich selber unsicher sind, fangen erstmal an so, ja, wie geht's Ihnen denn? Und fangen da, ne? So, also ich find's total befreiend, wenn man am Anfang sagt, wissen Sie, ich habe jetzt eine echt bescheuerte Nachricht für Sie und das wird Sie nicht glücklich machen, aber wir haben uns überlegt, wir werden uns trennen. Und dann zu sagen, so, und jetzt lass uns das anschauen, ich spiegel nochmal offen, wo das Thema ist, ne, so. Aber halte damit nicht in den Berg. Ich finde es unmenschlich, Menschen, also man spürt ja, hier stimmt was nicht. Man redet hier nicht über Smalltalk, ach, das Wetter heute oder so. Bring es auf den Tisch. Eier da nicht rum. Das ist der Punkt.
Du hast in dem einen Vortrag bei 12 Minutes auch davon gesprochen, dass wir das nicht lernen. Du hast es eben ja auch schon gesagt. Mhm. Wir lernen nicht zu kündigen. Vollkommen richtig. Stellt sich mir natürlich die Frage, wie soll man das auch im Studium lernen?
Ja.
Studium ist ja Spielfeld, ist ja irgendwie nicht auf einer gewissen theoretischen Ebene. Auch, ja gut, man macht so ein paar Praxiserfahrungen. Aber so richtig lernen tun wir doch das Gefühl von einer Kündigung nur, wenn wir es selbst machen. Und das bedeutet auch, wir stehen in der Verantwortung.
Klar, das ist so wie theoretisch Fallschirmspringen oder theoretisch Achterbahn fahren. Kannst du theoretisch lange dir YouTube-Videos angucken über Fallschirmspringen, wenn du da oben im Flieger sitzt, ist mal eine andere Liga. Das ist dem ungenommen. Was ich jedoch glaube ist, und da bin ich jetzt wieder so ein bisschen, das ist so wie mit Speaker sein, sage ich jetzt mal so. Es gibt Leute, die können das auf der Bühne, die haben vielleicht ein Talent dafür und andere können es eher vielleicht nicht. So. Was ich aber glaube ist, es gibt sowas wie so ein Handwerkzeug. Weißt du, wie... Was sind die schlimmsten Fehler, die Leute auf der Bühne machen? Wie vermeide ich die? Und wie kriege ich so eine Art Grundgerüst, um selbst wenn ich untalentiert bin, einen halbwegs ordentlichen Vortrag abzuliefern? Und ich glaube, was man schon lernen kann, ist, und das wäre mein Wunsch, Ich glaube, dass unser Studium zu contentlastig ist. Wir meinen immer, wir müssten jetzt sämtliche Kalkulationsmethoden des Universums. Ganz ehrlich, ich habe nie ein Content-Problem in meinem Leben gehabt. Wenn ich eine Frage hatte, habe ich schon irgendjemanden gefunden oder im Zweifelsfall nennt sich Google, findest du irgendwas, was dir weiterhilft in dieser Fragestellung. Ich habe kein Content-Problem in meinem Leben. Wir haben contentüberladene Ausbildungssysteme, auch in den Firmen teilweise intern. Ich glaube immer, wenn jemand Bock auf irgendwas hat, findet der schon die Antworten. So war es in meinem Leben immer. Was aber helfen würde, ist auch zu verstehen, was macht eigentlich so eine Krise, was macht ein Kündigungsgespräch für mich so stressig. Gibt es so eine Art Grundgerüst, so wie beim Speaker auch, wo man sagt, pass mal auf, wenn du auf der Bühne stehst, dreh dem Publikum nicht den Rücken zu, mach lieber mit Flipchart und nicht mit PowerPoint, mach diese und jene Dinge lieber nicht, wie gehe ich um, wenn mich jemand unterbricht beim Vortrag. Also es gibt ja so ein paar Dinge, wo man sagen kann, die helfen einem einfach enorm, eine halbwegs ordentliche Sache abzuliefern. Und so, glaube ich auch, gibt es für solche Krisen, aber eben auch für Kündigungs- oder ungemütliche Gespräche, nennen wir sie mal so, sowas wie Handwerkszeug, wo man einfach sagt, bring den Leuten das nochmal bei. Reflektier wenigstens mal, wie es geht. Das ist immer noch ein Mistgefühl, es sei dahingestellt. Aber du weißt wenigstens, was du tun musst. Das weiß ja sonst keiner.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie dein Großvater Mitarbeiter gekündigt hat?
Nee, kann ich nicht. Also da war ich auch nie dabei. Keine Ahnung. Ich glaube, da hat auch jeder seinen eigenen Stil. Kann ich auch nur mutmaßen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob der jemals richtig da, weiß ich auch nicht. Es waren ja auch andere Zeiten. Die 50er Jahre waren ja auch wahrscheinlich Kündigungsgesprächen eine relativ kurze Angelegenheit, weil da arbeitsrechtlich auch ganz andere Rahmenbedingungen waren wie heutzutage. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich passen.
Lass uns ganz weit zurückblicken und in deine Kindheit schauen. Wer war der Held deiner Kindheit?
Also wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich, fallen mir sofort meine Eltern immer ein, und zwar auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Also was ich bis heute an meiner Mutter immer früher auch schon bewundert habe, ist ihre Gabe für soziale Dinge, die mir immer fern waren. Die konnte mit Menschen, also die war immer bei den Menschen, extrem beliebt bis heute. Und mein Vater natürlich schon als derjenige, der ein Unternehmen wirklich expandiert, der unser Unternehmen groß gemacht hat. Das sind so die frühesten Erinnerungen, die ich dort habe. Ich habe sonst wirklich auch Probleme mit so Vorbild und Held. Also habe ich nie, ich habe ganz, ganz viele Menschen, die mich inspiriert haben. Mir fehlt bei dem Begriff Held, habe ich eher so, wie gesagt, meine Eltern sind immer, wo ich denke, wow, wenn ich ganz früh zurückgehe, waren sicherlich die ich wirklich bis heute auch dafür bewundere, was sie für dieses Unternehmen getan haben und wie sie es getan haben, auf die Art und Weise, wie sie es getan haben.
Ich finde, das ist die beste Antwort auf die Frage, zu sagen, meine Eltern sind die Helden meiner Kindheit. Also was gibt es Schöneres als diesen Beweis für eine gelungene Erziehung?
Wobei man sagen muss, wir haben uns genug gezofft. Also das ist jetzt nicht so, dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Also ich habe mich gerade mit meinem Vater viel gezofft früher. Wir waren also wirklich, dafür sind wir uns wahrscheinlich viel zu ähnlich. Und wenn so ähnliche Charaktere aufeinander stoßen oder so, das funkt richtig im Karton. Aber wie gesagt, die Frage nach Vorbildfunktion, ja klar, ohne Frage. Also deswegen habe ich auch jetzt für mein Buch ein längeres Gespräch mit meinem Vater darüber geführt, wie er das Unternehmen geführt hat und wie er Kultur sieht.
Und wo liegen die Unterschiede?
Ich glaube, mein Vater ist mehr der Kapitän. Er ist mehr der Kapitänunternehmer, also der auf der Brücke steht. Auch natürlich aufgrund des Hintergrundes, den er in den 60er, 70er, 80er Jahren mit völlig anderer Mitarbeiterstruktur. So, das waren Leute, die kamen aus dem Krieg, das waren Tischlergesellen. Das war schon harter Tobak, die zu führen. Das war eine ganz andere Liga. Ich glaube, der Unterschied ist darin, dass ich eher derjenige bin, der wahrscheinlich dann immer eher auf der Gefühlsebene empathischer Menschen erreichen kann, wobei er sie auch erreicht hat, ohne Frage, aber auf einmal einen ganz anderen Weg. Ich glaube, das ist so der Unterschied, wenn man das so definieren kann.
Ja, das ist so ein ganz zentrales Muster, ne? Weg von diesen patriarchalischen Führungsmustern hin zu kooperativeren Stilen.
Absolut, Menschen einbeziehen, Menschen mitnehmen, Menschen wahrnehmen, so. Was mein Vater, wenn er hier sitzt, immer sagen, habe ich doch auch gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Er war immer die Vaterfunktion bei uns im Unternehmen. Er war der stabile Fels. Das ist so diese Patriarchenstruktur, wie ein Max Grundig, oder wir haben ja so eine ganze Generation von Unternehmern in Deutschland kennengelernt, so in den 60er Jahren, die Unternehmen hochgepusht haben nach dem Krieg und große Imperien aufgebaut haben. aus sich selbst, ne? Hans Riegel, ne? Haribo, diese ganzen Legenden und so. Und da zählt mein Vater ganz klar zu. Und da würde ich immer sagen, das verstehe ich, das könnte ich wahrscheinlich, aber wir haben halt andere Zeiten, wir haben andere Mitarbeiter, wir haben eine andere Struktur in den Unternehmen und wir haben andere Bedürfnisse, was Mitarbeiter auch erwarten in so einem Unternehmen. Ne?
Genau, es geht weniger um besser und schlechter, sondern es geht eher um passend und unpassend.
Absolut, genau.
Und das im zeitlichen Kontext.
Genau.
Gab es denn in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
Eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Also ich war mir auch selber unschlüssig. Also was mir Spaß gemacht hätte, wäre sicherlich sowas wie eine Unternehmensberatung gewesen, weil ich fand es immer aufregend, in unterschiedliche Unternehmen reinzugucken und dahinter die Kulissen zu gucken und zu sehen, wie ticken die, was passiert da. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nee. Also ich bin mir heute auch noch gar nicht ganz sicher, wenn dieses Unternehmen nicht da gewesen wäre und ich irgendwann gesagt hätte, cool, mache ich, was dann aus mir geworden wäre. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich auch zu viele Schwächen habe. Also weil ich einfach auch weiß, was ich alles nicht kann. So. Und irgendwie hat es mich da dann schon hingespült an diese Stelle, wo ich jetzt bin. Und scheinbar kann ich da einen ganz ordentlichen Job abliefern, so mit den Stärken, die ich habe. Aber es wäre sehr schwierig geworden. Also wahrscheinlich hätte ich mich irgendwann selbstständig machen müssen oder so mit meinem eigenen Unternehmen. Aber ich wäre da zu sehr inkompatibel gewesen für größere Strukturen wahrscheinlich oder so.
Das ist eine spannende Reflexionsfrage, ne? Dass du dir das stellst. Was würde ich machen, wenn es dieses Unternehmen nicht gäbe?
Also ganz sicher, ich wäre irgendwo im Bereich Coaching gelandet. Ich hätte was mit Menschen gemacht. Ich glaube, das ist etwas, was mir tierisch Spaß bringt, Menschen zu transformieren, auf einer sehr tiefen Ebene natürlich. Nicht nur in dem Überflächlichen, was man sonst so Transformation nennt. Ich sag mal, neue Organigramme malen, sondern auf der Ebene. Ich bin vielleicht nicht der Richtige als Trainer oder so. Aber was mir Spaß machen würde, ist schon Menschen durch Transformation und auch Teams durch Transformation zu begleiten. Klar, das ist so ein Kernding von mir, ja.
Was hast du denn, wie ging es nach der Schule dann für dich weiter?
Ich habe nach dem Gymnasium habe ich erst Zivildienst gemacht, dann hier Tischlerlehre gemacht, also was ganz Handwerkliches. Ich bin also richtig Tischlergeselle. Zum Meister habe ich es nie gebracht, schwarze Schaf der Familie. Aber ich habe immer einen Gesellenbrief. Dann habe ich eine Zeit lang programmiert, ich habe Software entwickelt, habe ein paar Sachen da gemacht und habe dann nochmal angefangen zu studieren, Wirtschaftsingenieurwesen, Uni Karlsruhe, habe da Wirtschaftsingenieur studiert und ja, Wirtschaftsingenieurwesen ist ja auch so was, ne? Sitzt zwischen allen Stühlen, kannst alles nur halb, ne? So gibt's da alle möglichen Witze drüber. So, und dann, ja, das war so.
Und in welchem Alter kam dann so dieses, okay, das Familienunternehmen ist meine Perspektive, in welchem Alter wurde das deutlich?
Ich glaube, relativ am Ende meines Studiums, auch selbst da war ich immer noch sehr unsicher und hatte irgendwie gedacht, ach, vielleicht machst du das lieber doch nicht und so. Ich glaube, der Kickfaktor war, als mein Vater sagte, pass auf, wir zerlegen hier mal diese große Einheit in einzelne Portionchen und eine Portionchen, genannt Lattoflex, kannst du führen. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist irgendwie ganz cool, dann hätte ich ja mein eigenes Spielfeld. So. Und dann habe ich mir gedacht, ach, da kannst du richtig was gestalten, da kannst du was mit Menschen machen. Gucken wir mal. Und ich muss auch zugeben, ich bin sehr, sehr dankbar und ich habe diese Entscheidung nie bereut, weil ich durfte über die 25 Jahre so viel lernen, wie ich wahrscheinlich nirgendwo anders hätte lernen können. An mir selbst.
Ich finde das eine hochspannende Entscheidung von deinem Vater. Was war der Grund, weißt du das? War das so die Angst davor, dass ihr Geschwister euch irgendwie untereinander zerstreitet?
Ich glaube, zum einen wollte mein Vater die Dinge gut geregelt haben. Ich glaube, da hat er immer ein Auge drauf gehabt, so, dass, weil ich meine, jeder Familienunternehmer kennt diesen Zoff der Erbengemeinschaft. Er wollte das ein bisschen vernünftig geregelt haben und hat dann, glaube ich, sehr klug entschieden, dass wir alle erstmal unsere eigenen Spielfelder bekommen, weil wir waren auch zu unterschiedlich, wir waren auch in unseren Biografien unterschiedlich, wir sind in unserer Psychologie bis heute unterschiedlich. Und ich glaube, in der damaligen Zeit, gerade wenn du so, gerade nach dem Studium, Mitte, Ende 20, weißt du, ich glaube, da fehlt dir manchmal auch die Toleranz und die Ruhe in der Zeit, mit Unterschiedlichkeit umzugehen. Ich glaube, je älter wir werden, desto mehr akzeptieren wir, dass es Graustufen gibt. So. Und dass jeder, so wie er ist, okay ist, einfach nur anders. Wenn du jung bist, hast du irgendwie die Idee, so wie du bist, bist du einfach der coolste Hecht überhaupt und alle anderen sind Vollidioten. So, das relativiert sich über die Zeit. Da muss man dann mal ein paar Sachen erleben, wo man selber auf die Nase gefallen ist und feststellt, naja, du hast genauso viel Unrecht wie Recht und man nimmt sich dann selber zurück. Das wäre damals definitiv schiefgegangen. Wenn wir drei damals mit Mitte 20, das wäre überhaupt nicht gut gewesen oder so. Ist jetzt schon anstrengend genug, aber damals wäre es eine Vollkatastrophe geworden.
Eine weise Entscheidung deines Vaters. Mhm. Hut ab.
Absolut, absolut. Bin ich ihm auch sehr dankbar für. Ja.
Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
Also es müsste eigentlich ein Titel sein, der so lautet wie Die Suche nach der Wahrheit, Inspiration. Unterzeile wäre dann wahrscheinlich Inspiration und Leidenschaft und darüber wird stehen Suche nach der Wahrheit.
Von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen?
Eine gute Frage. Vielleicht sogar von meinem Vater, ja.
Du schreibst auch. Du hast das Buch geschrieben, das Mindset für Manager und Macher. Im Campus Verlag erscheint es. Lass uns das ein andermal ausführlicher besprechen. Mhm. Es gibt ja auch die Rubrik Andersmacher mal anders in diesem Podcast. Und ich glaube, bevor wir es jetzt in 2,5 Minuten packen, sollten wir eine halbe Stunde darüber reden.
Sehr gerne.
Wo du ja auch nochmal das Thema Krise ausführlicher bearbeitest. Und deswegen würde ich gerne auch mit Blick auf die Uhr zum Abschluss des Gespräches kommen.
Ja.
Und da gibt es die zwei ganz besonderen Rubriken. Das sind zunächst einmal die Halbsätze.
Okay.
Ich beginne einen Satz, du vollendest ihn. Ob kurz oder lang, das dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Wenn ich bei mir bin.
Anders machen heißt für mich?
Den Mut zu haben, alles in Frage zu stellen, was ich je war.
Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
Würde ich mehr lesen.
Dankbar bin ich besonders für?
Dass ich das Leben bisher leben durfte, was ich gelebt habe, mit allem, was dazu gehört.
Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Es wird noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu. Und du kannst wieder kurz oder lang antworten.
Okay.
Startup.
Finde ich spannend. Wäre wahrscheinlich nichts für mich. Aber ich finde das Konzept spannend.
Krise.
Ist der Saft des Lebens und die einzige Chance, unsere Potenziale wirklich zu entfalten.
Lieblingsbuch.
Im Moment Simon Sinek, Starts with a Why.
Speaker Slam.
Immer spannend, auf der Bühne zu stehen.
Vielleicht für die Zuhörer den Hintergrund kurz erläutert. Wir sitzen im Hotel in Hamburg, wo Hermann Scherer seine Speaker-Ausbildung macht und es gibt heute Nachmittag den Speaker Slam und du sitzt in der Jury, weil du den Speaker Slam in der Vergangenheit gewinnen konntest.
Genau, in München, ja, früher.
Und deswegen diese letzte Assoziation. Lieber Boris, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie einen kompletten Blueprint zu sagen, das ist jetzt nur. Ich glaube auch, diese Erfolgsbücher gehen alle in die falsche Richtung. 10 Schritte, die du machst und dann wirst du über Nacht Millionär. Es nervt mich inzwischen total an, was da im Internet passiert. Ich kann es auch nicht mehr hören, weil es alles gelogen ist und es ist Quatsch. Es bedient eine Sehnsucht von uns, diese Sicherheit zu haben. Wenn es ein Muster gibt, wie man es nennen kann, ich würde immer wieder auf mich selber zurückfallen und würde immer wieder bei mir selber anfangen und super, super ehrlich, auch wenn es weh tut, bei meinen Ängsten beginnen, würde immer wieder schauen, wo projiziere ich mein Kram auf andere Leute, auf Situationen, auf die Gesellschaft, auf Donald Trump, auf ich weiß nicht was. Und bei mir ist es so, ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, hast du gar keine andere Chance. Du hast vorhin gesagt, man muss durch die Ängste durchgehen. Und ich glaube einfach, das bedeutet eben auch, fang bei dir selber an. Setz dich damit auseinander, was dich wirklich aufhält. Und dann findest du raus, es ist nicht die Gesellschaft, es ist nicht der Mitarbeiter, es ist nicht der Chef, es ist nicht der Ehepartner. Das ist alles ein Märchen, was wir uns erzählen, um es uns gemütlich zu machen. Und mein Ding, wofür ich Menschen auch auf der Bühne, auch gerade vorgestern in Bielefeld nochmal ermutige, ist, fang bei dir selber an. Setz dich mit den unangenehmen Dingen bei dir auseinander. Und komm dann in Bewegung. Aus dir selbst heraus. So. Und da hilft dir kein bedingungsloses Grundeinkommen und da hilft dir kein netter Chef und da hilft dir kein netter Ehepartner. Ist ja schön, wenn die dich alles unterstützen und ist ja schön, wenn du genug Geld dafür hast und ist ja schön, wenn da, keine Ahnung, das Geld vom Himmel regnet für dein neues Projekt. Aber tu es trotzdem, egal was passiert. So, das ist der Punkt.
Als Sohn eines Pfarrers bestätige ich dich. Amen. Amen.
Sehr schön.
Ich danke dir für deine Zeit, ja, lieber Boris. Gerne. Ich danke dir für deine inspirierenden Worte. Ich glaube, da war nicht nur etwas für mich dabei, sondern für jeden Zuhörer oder für jede Zuhörerin. Vielen Dank.
Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke dir.
Und kennst du jemanden, der diese Folge mit Boris unbedingt hören sollte? Dann leite sie doch einfach weiter. Wenn dir die Qualität und die Gäste meines Podcasts gefallen, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.